Wir senden aus dem Studio des Freien Lokalrundfunks Köln. Hier ist wieder Radio von Unge.
Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Hier beim Kölner Bürgerfunk sprechen wir einmal im Monat über soziale Konflikte und soziale Kämpfe. Und heute hört ihr die dritte und erstmal letzte Sendung unserer Miniserie über Maßregelvollzüge. Mein Name ist Nike. Neben mir im Studio sitzt Tito.
Hallo.
Wir sind beide von der Initiative Solidarität 1803. Am Telefon ist aus einem nahegelegenen Maßregelvollzug Ludwig. Hi Ludwig.
Hallo, einen schönen guten Abend.
Hallo Ludwig, hi.
Hallo Tito.
Willkommen in der Psychiatrie.
Ludwig, treue ZuhörerInnen kennen dich ja schon aus den letzten beiden Folgen. Wir sprechen miteinander, weil du vor 10 Jahren von einem Gericht verurteilt wurdest zu 3 Jahren Haftstrafe. Und das Gericht hat außerdem festgestellt, dass du vermindert schuldfähig bist. Deswegen sitzt du nicht in einer Strafvollzugsanstalt, sondern in einem Maßregelvollzug. Und du hast bei den letzten Malen beschrieben, dass entlassen wird aus einem Maßregelvollzug. Nicht wer die Strafe abgesessen hat, sondern wer als erfolgreich therapiert gilt und von wem deswegen angenommen wird, dass die Person nach der Entlassung ein straffreies Leben führen wird.
Genau, die Beschreibung war richtig.
In den letzten Sendungen, da haben wir unter anderem schon gehört, wie der Alltag im Maßregelvollzug aussieht, wie die sogenannten therapeutischen Maßnahmen funktionieren. Und in der heutigen Sendung wollen wir uns vor allem mit dem Thema Arbeit beschäftigen und Möglichkeiten und Grenzen des Widerstands.
Willkommen in der Psychiatrie.
Wir haben ja die letzten 2 Male sehr lange über die ganzen Verhältnisse geredet und du hast auch viel erklärt, was Maßregelvollzug so ist, was Nike ja gerade schon mal angedeutet hat. Was dabei nicht so richtig durchgekommen ist, waren Arbeitsverhältnisse oder das Thema Arbeit, womit ihr euch da überhaupt beschäftigt im Maßregelvollzug. Vielleicht kannst du kurz mal einen Überblick geben, wie Maßregelvollzug da organisiert ist, also wie ist euer Alltag gestrickt und ist Arbeit da überhaupt ein Thema oder wird gearbeitet oder wie sieht das aus?
Ja, es gibt Arbeit, es gibt verschiedene Therapieformen, da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen. Es gibt auch die Möglichkeit, hier eine Schule zu besuchen, zumindest für die Leute, die noch keinen Schulabschluss haben oder die einfach auch Nachhilfe in der Sprache oder in einzelnen Fächern benötigen. Das ist allerdings leider auf Hauptschulabschluss begrenzt, also jemand, der dann eventuell noch Fachabi nachholen will, der müsste das dann auch selber bezahlen. Also das ist alles sehr kompliziert. Zur Arbeit, es gibt verschiedene hier wird es Therapien genannt, also eine richtige Arbeit findet hier angeblich nicht statt. Dazu komme ich nachher nochmal zu. Die Tagesstruktur sieht einfach so aus, dass man frühmorgens halt aufsteht. Das richtet sich natürlich nach der jeweiligen Arbeit, inwiefern man dann früh aufstehen muss. Es gibt Leute, die arbeiten in der Küche, die müssen halt schon früher aufstehen, um das Frühstück vorzubereiten. Die Arbeit ist ja prinzipiell keine Pflicht, anders wie wohl im Strafhaft, wie ich gehört habe. Ich weiß jetzt nicht, ob das noch so ist, aber zumindest war das mal so. Das ist im Maßregelvollzug nicht. Hier wird laut Therapeuten der Wert darauf gelegt, dass man halt trotzdem dran teilnimmt, um halt eine gewisse Tragestruktur zu erhalten oder bei manchen auch diese zu erlernen. Ja, und in den Arbeitstherapien an sich, da gibt es wirklich Arbeiten für, ich sag mal, sehr schwache Patienten, die dann darin besteht, dass man Zählaufträge macht, also sprich Verpackungen mit irgendwelchen Inhalten bestückt, wo dann immer 10 Schrauben etc. reinkommen. Dann gibt es Verpackungsarbeiten, allerdings auch Produktionen, wo dann für verschiedene Hersteller, die auch sehr namhaft sind, gearbeitet wird. Dann gibt es die Großküche, die halt die 450 Patienten versorgt, plus nochmal so viele Mitarbeiter. Dann gibt es Reinigungstrupps, die halt dafür sorgen, dass hier die Stationen geputzt werden. Die Haus- und Hofarbeiter, die das Gelände in Schuss halten. Eine Gärtnerei, die die Grünanlagen pflegt. Dann gibt es eine Schreinerei, die sehr tolle Sachen baut. Die bieten wohl auch jetzt an, dass da, oder es gab mal das Gerücht, dass die wohl auch irgendwann anbieten, eine Ausbildungsstelle zu schaffen. Ja, die stellen für externe Käufer Sachen her, die stellen für die Klinik selber Sachen her, Regale, Schränke, Tische etc. Solche Arbeiten werden hier verrichtet.
Okay, das heißt, es gibt Arbeiten, die den Anstaltsbetrieb aufrechterhalten und externe ArbeitgeberInnen. Und genau. Das ist aber alles Lohnarbeit insofern, dass ihr da auch bezahlt für werdet?
Also wir bekommen eine sogenannte Zuwendung nach § 34 Maßregelvollzuggesetz, die besagt, dass für eine einfache Beschäftigung, Ergo- und Arbeitstherapien, halt diese Zuwendung erfolgt. Das ist nicht viel, je nach Arbeitsleistung. Also es gibt Staffelungen von, ich glaube, 3 bis circa 8 € pro Tag.
Willkommen in der Psychiatrie.
Leider bekommen wir dafür keine Sozialleistung, sprich es wird nicht in die Arbeitslosenversicherung und leider auch nicht in die Rentenversicherung einbezahlt. Das würde nämlich der nächste Paragraph, der Paragraph 35 im Maßregelvollzuggesetz regeln, das wäre dann das Entgelt für Arbeit. Da steht drin, wer wirtschaftlich verwertbare Arbeitsleistungen erbringt, wird halt dafür auch in die Sozialversicherung eingegliedert. Das verweigert die Klinik prinzipiell. Wie gesagt, wir haben 50 Patienten hier drin. Keiner davon wird irgendwie in Arbeitslosen- oder Sozialversicherungen wie die Rente eingegliedert, was natürlich sehr problematisch ist. Gerade wenn man hier über 10, 20, 30 Jahre etc. drin ist, dann könnt ihr euch vorstellen, wie das ist, wenn man dann später in die Rente entlassen wird, dass es da nichts gibt und die Altersarmut vorprogrammiert ist.
I'm just a working man's dollar in the pocket of his old blue jeans. I ain't like my Wall Street brother, he's in a bank so shiny and clean. Well, I'm faded and I'm wrinkled, tattered and stained with sweat. But I'm the first one called when Uncle Sam needs a hand with the national debt.
Du sagtest gerade, dass irgendwelche namhaften Firmen quasi auch als Auftraggeber auftreten, wo dann wahrscheinlich so heimarbeitmäßig irgendwelche Sachen zusammengeschraubt werden.
Ja.
In der Strafhaft ist es so, dass manche zumindest behaupten, sie würden den Mindestlohn zahlen und die Knäste quasi das Geld einsacken und nur einen Bruchteil davon an die Gefangenen weitergeben. Hast du dir irgendwie einen Überblick, was da bei euch passiert?
Nein, diese Zahlen werden nie veröffentlicht. Also wir Patienten kriegen da keine Info drüber. Man findet doch nichts im Internet. Also ich habe eben noch mal nachgelesen, wir haben zum Beispiel Firmen hier wie die Firma Polytech, immerhin mit einem Jahresumsatz von 600 Millionen Euro, die Firma Wolfkraft für Werkzeuge, ja, also verschiedene andere große Firmen, Canyon, Nidax und weiß ich, wie sie alle heißen. Nein, dafür kriegen wir keine Info und erst recht nicht den Mindestlohn. Also wie gesagt, es sind maximal um die 8 Euro oder so 7 Euro noch was am Tag.
Bei 8 Stunden Arbeit?
Bitte?
Bei 8 Stunden Arbeit, oder?
Ja, das staffelt sich so ein bisschen, also um die 6 bis 7 Stunden, ja.
Ja, also quasi sowas wie 1 Euro die Stunde, beziehungsweise weniger.
Genau.
Wie bekommst du diese Zuwendung denn ausgezahlt?
Wir haben hier ein sogenanntes Eigengeldkonto, also anders wie in Strafhaft dürfen wir hier Bargeld haben. Das wird von der Klinik verwaltet und wir können uns dann wöchentlich in so eine Art Geldliste eintragen, wo dann das Geld ausbezahlt wird. Dürfen allerdings maximal nur 60 Euro Bargeld haben, weil mehr könnte man ja dann zur Flucht oder für was weiß ich nutzen, ja.
Das heißt, solltest du mehr Geld angesammelt haben, dann musst du das ausgeben?
Nein, also ich darf maximal 60 Euro im Zimmer haben. Auf dem Konto darf ich natürlich mehr haben, was natürlich über die Jahre irgendwann passiert. Ansonsten, wenn ich natürlich mehr Geld hätte wie die 60 Euro im Zimmer, könnte ich die entweder wieder aufs Konto zurücküberweisen oder, wie du es gerade gesagt hast, ich gebe es aus.
Willkommen in der Psychiatrie.
Wer entscheidet denn, zu welcher Arbeit du dann quasi zugeteilt wirst oder kannst du das selber aussuchen?
Also prinzipiell kann ich einen Antrag für jeden Arbeitsbereich hier stellen. Der wird dann im Team oder von den jeweiligen Arbeitstherapeuten geprüft beziehungsweise ja, dann entschieden, ob das dann okay ist oder ob man vielleicht eher nicht geeignet ist oder ob man erstmal so eine Art Arbeitstraining macht für ein paar Stunden. Ja, es gibt halt auch Patienten, die wechseln schon mal in den verschiedenen Arbeitsbereichen, ne, die dann für 1-2 Monate bei der Firma in diesem Arbeitsbereich sind und dann ein paar Monate später in den nächsten Bereich reinwechseln. Hm. Das ist möglich, ja.
Willkommen in der Psychiatrie.
Und du sagst, es wird einerseits niemand zur Arbeit gezwungen, sprich es ist freiwillig, aber dennoch, wenn Leute nicht arbeiten, haben sie ja quasi einen ökonomischen Druck im Sinne von weniger Geld für den Alltag, um sich Sachen dazu leisten zu können, oder?
Genau. Wir bekommen zwar noch ein geringes Taschengeld für den Fall, dass das dann nicht eintritt. Manche bekommen ja auch schon mal eine Rente, eine Frührente. Das ist ja möglich oder werden von draußen noch unterstützt. Aber in der Regel sind es wirtschaftliche Gründe. Natürlich, klar. zudem kommt noch, selbst wenn ich nicht hingehe, auch weil ich keine Pflicht dazu habe, wird es mir natürlich wieder negativ ausgelegt, weil ich dann keine Tagesstruktur zeige und somit wieder potenziell gefährlich bin. Was natürlich Unsinn ist, aber so wird es hier ausgelegt, ja.
Ja, wenn ich nochmal kurz auf die namhaften Firmen zurückkomme, wenn es da quasi Auftragslagen gibt, die erfüllt werden müssen, wird euch dann nicht nahegelegt, entsprechende Arbeiten zu übernehmen? Weil wenn der Maßregelvollzug quasi einen Vertrag übernommen hat, so und so viele Stückzahlen zu liefern und die Leute wollen nicht in dem Bereich arbeiten, sondern lieber in die Schreinerei, dann muss doch quasi euch nahegelegt werden, so jetzt musst du mal da arbeiten, weil der Knast selber ja auch einen ökonomischen Druck hat, oder nicht?
Also so das, was ich immer mitbekommen habe, ist eigentlich, dass sie das recht gut verteilen konnten. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es irgendwo Leerstände gibt in den einzelnen Arbeitsbereichen. Und natürlich gibt es da teilweise auch Druck. Also ich habe schon gehört, dass es dann Aufträge gibt, wo es dann heißt, die und die Stückzahl muss dann, oder ich sag mal in Gitterboxen oder in Paletten, das muss dann in 2 Wochen erledigt werden. Da wird natürlich dann Druck mit aufgebaut, ja.
Eine kleine Überleitung zu einer anderen Thematik hinzukriegen. Das sind ja Arbeitsverhältnisse, die sind jetzt ja, ich würde mal sagen, außerhalb der ökonomischen Fairness, außerhalb vom Knast. Also wo Gewerkschaften um Tarife und Arbeitszeiten streiten, da seid ihr ja raus, weil es ist ja noch nicht mal als Arbeit anerkannt. Gibt es da denn unter euch zumindest Diskussionen darüber, ob da irgendwas getan werden könnte? Gibt es da Protest? Gibt es da überhaupt ein Unwohlsein mit dieser Form der Ausbeutung? Weil anders lässt sich das ja, glaube ich, nicht bezeichnen.
Zum einen muss ich erstmal sagen, es gibt natürlich viele Maßregelvollzugpatienten, die überhaupt nicht in der Lage sind, Protest oder sowas zu machen, weil sie einfach ihre Pflichten und Rechte nicht kennen, nicht verstehen und weil natürlich auch keiner im Hintergrund sitzt, der die dabei groß unterstützt. Ich sag mal, ein Anwalt oder so, die haben eine Pflichtverteidigung teilweise und dafür werden die einfach nicht bezahlt. Das ist schon mal die erste Hürde. Die zweite, wir haben schon sämtliches versucht, also sei es über den Patientenrat, sei es über die Patientensprecher und teilweise auch über Anwälte. Die Möglichkeiten gibt es dagegen natürlich dann zu protestieren. Bis jetzt Erfolg gebracht hat es nicht. Also wie gesagt, anders wie im Knast, wie du es eben sagtest, ich hörte, da werden auch keine Sozialleistungen gezahlt, sieht das Maßregelvollzuggesetz das ja schon vor. Also die Möglichkeit bestünde. Jetzt geht es halt um die Frage, ist es wirtschaftlich verwertbare Arbeitsleistung, die wir erbringen? Bei diesen externen Firmen bin ich der Meinung, ja. Ne? Und bei diesen ganzen Sachen wie die Großküche, die ohne Patienten ja gar nicht laufen würde, aber trotzdem müssten die Essen ja gemacht werden. Oder bei diesen Putzjobs oder in der Schreinerei, das sind natürlich harte Arbeiten. Wenn die nicht gemacht würden vom Patienten, müssten externe Firmen das machen oder Angestellte. Und das wäre deutlich teurer. Ergo ist es auch eine wirtschaftlich ergiebige Arbeit. Um dagegen natürlich vorzugehen, das ist sehr schwer. Also wie gesagt, wir haben es schon versucht und ja, das Beschwerdemanagement ist hier nicht gut. Es bietet zwar viele Möglichkeiten, auch vielseitig, also in erster Linie natürlich Strafanzeigen, die natürlich in so Sachen nicht greifen, Antrag auf gerichtliche Entscheidungen, die in der Regel immer abgelehnt werden und wo dann auch eine Gebühr, die meisten sich dann schon nicht leisten können. Es gibt einen Bürgerbeauftragten, es gibt die Landesregierung, aber in der Regel verfliegt das alles im Sand, weil die Klinik natürlich mit Argumenten kommt, wie zum Beispiel der Patient ist krank oder das, was der sagt, das stimmt einfach nicht. Und ich habe auch schon erlebt, auch persönlich, dass Beschwerden einfach pathologisiert werden, egal wie viel Recht sie haben. Ja, und dagegen anzugehen, das ist als Patient unmöglich.
Willkommen in der Psychiatrie.
Wie sind denn eure Möglichkeiten, euch zu versammeln? Also sagen wir mal, du oder ein anderer Gefangener würde jetzt auf die Idee kommen, das gefällt mir alles so nicht und das gehört es zu ändern, weil draußen sind die Verhältnisse auch anders und wir könnten zum Beispiel streiken oder wir könnten irgendwie uns anders organisieren und ihr würdet versuchen, euch selber zu organisieren. Dürft ihr euch mit mehr als 2-3 Leuten überhaupt versammeln und reden oder wird das sofort als Meuterei ausgelegt?
Atmosphäre. Das ist wieder stationsabhängig. Also im Suchtbereich ist sowas, glaube ich, die dürfen untereinander auf den Stationen wohl auch nicht kommunizieren, einfach um da untereinander diesen Handel einfach nicht zu betreiben. Wir bei uns im Bereich des Paragraph 63, also bei psychotherapeutischen oder psychomedizinischen Patienten, wäre es rein theoretisch möglich, dass man sich mit mehreren Leuten treffen könnte. Wenn das Team allerdings das Gefühl hat, da bahnt sich was an, wird das natürlich sehr schnell als Meuterei ausgelegt und unterbunden. Ich habe es jetzt noch nicht in der Art erlebt, dass das überhaupt passiert, weil wahrscheinlich auch diese Angst besteht, dass man so reagiert. Ja, weil hier wird wirklich alles negativ ausgelegt. Wie gesagt, die Klinik ist ja bestrebt dazu, dauernd irgendwelche Dokumentationen über uns zu machen und sobald man da irgendwo nicht so reagiert, wie die das wollen, ist man halt wieder der psychopathische, kranke Patient.
Willkommen in der Psychiatrie.
Du hattest gerade was von dem Paragraphen 63 erzählt. Da gab es öfter ja auch mal Protestaktionen draußen gegen diesen Paragraphen. Kannst du was zu diesem Paragraphen mal sagen?
Den Paragraphen 63, es gibt den Paragraph 64. Paragraph 63 heißt, dass der Untergebrachte die Straftat aufgrund einer verminderten Schuldunfähigkeit oder Schuldunfähigkeit begangen hat, weil er zum Beispiel eine psychische Erkrankung hat. Schizophrenie, Paranoid, eine Persönlichkeitsstörung. Das sind halt die Dinge, die hier geheilt werden sollen, entweder durch Medikamente in der psychomedizinischen Abteilung oder halt durch Therapien in der psychotherapeutischen Abteilung. Und dann gibt es im Paragraph 64, das sind die Suchtmittelkranken, die separat in einem Haus, auch hier auf der Klinik, untergebracht werden. Die haben den Vorteil, dass sie hier maximal 3 Jahre drin bleiben und dann halt entlassen. Die haben einen viel, viel strafferen Zeitplan und ziehen hier also auch in sehr kurzer Zeit raus, weil die halt ein festes Ende haben. Und das fehlt wiederum den Patienten, die in der Paragraph 63 untergebracht sind, erheblich. Wir haben kein festes Ende, ergo geht diese Unterbringung wirklich ins Bodenlose, ja.
Sagte, kann helfen, er könnte mich von dem Psychosen befreien. Ich wollte mich wehren, doch hat dann gemerkt, es gibt kein schöneres Heim. Hier trifft man gleichgesinnte Leute, hier geht's ab wie im Gemeindebau. Feierlaune und die Tabletten, ja man, sie reichen aus. Warum noch rausgehen die Ärzte, sie steht auf Doktorspiele. Am Gang trifft man Schocktherapierte, geistig im Kopf verwirrte. Jeder redet mit jedem, keiner versteht ein Wort. Und darauf wird gefeiert, genau so stell ich mir das Leben vor. Ich finde einen Patient zu sein toll, denn die Schwestern pumpen mich täglich mit Neuroleptikern voll. Gib mir einen Balkon und ich sprech mit meinem Volk und bin so drauf, dass ich mit Frozen quer durchs Festzimmer roll. Ehrlich, mal Hand aufs Herz, nenn mir einen Ort, der so schön ist. Ich fühl mich wohl hier drin, nirgendwo anders ist es so familiär. Ich verliere meinen Verstand, ich nehm die Medikamente, doch die Stimme nehmen kein Ende. Ich glaub, ich bin geisteskrank. Willkommen in der Psychiatrie, hier geht es ab wie im Gemeindebau. Ich und meine Freunde leben in der Psychiatrie, wo man zum Feiern keine Scheine braucht. Nein, nein, willkommen in der Psychiatrie. Hier geht es ab wie im Gemeindebau. Ich und meine Freunde leben in der Psychiatrie. Wir sind zwar krank, doch wir scheißen drauf, gehören in diese Anstalt und verdammt, da bleiben wir auch.
Ich war den Nachbargarten plündern und hab Frühstück gemacht. Frisches Gemüse wie Tomaten und ein Blütensalat. Dann hörte ich Engelstrompeten und das war echt ein Inferno, Mann. Denn auf einmal hatte ich Seegang, so wie Captain Jack Sparrow. Also holten sie mich ab in diesem schicken weißen Jäckchen und steckten mich dann hier weg, nur mich selbst vor mir zu retten. Endstation, Präsidenten, Sweet mit Wänden aus Gummi, weil der Wahnsinn nie ein Ende nimmt. Mein ständiges Umfeld war echt ein hartes Stück Arbeit, hier noch ein Bett zu bekommen. 3 warme Mahlzeiten am Tag und die Tabletten umsonst. Ja, dieses Etablissement bietet wirklich erstklassigen Service. Denn erwischt man dir den Arsch, wenn man ein bisschen gestört ist. Und mit genug von diesem Valium im Blut vergeht die Panik. Und ich fühl mich dann beim Schlafen wie ein U-Boot im Aquarium. Doch auch wenn Leute zu mir sagen, ich geh dabei drauf, mach ich Urlaub in der Reha, denn ich lebe meinen Traum.
Willkommen in der Psychiatrie, hier geht es ab wie im Gemeindebau. Ich und meine Freunde leben in der Psychiatrie, wo man zum Feiern keine Scheine braucht. Nein, nein, willkommen in der Psychiatrie, hier geht es ab wie im Gemeindebau. Ich und meine
meine Freunde leben in der Psychiatrie. Wir sind zwar krank, doch wir scheißen drauf, gehören in diese Anstalt und verdammt, da bleiben wir auch. It's the ill mind of a verbal serial killer, loading a 9mm
for the person swimming in the mirror. Everything you heard about me is absurd. Radio von Unge aus dem Studio des Freien Lokalrundfunks Köln.
Weiter im Gespräch mit Ludwig aus dem Maßregelvollzug.
Du hast darüber gesprochen, wie schwierig das ist, sich auszutauschen untereinander, aber auch ohne formelle Versammlungen. Ihr redet doch mit Sicherheit untereinander darüber, was euch stört.
Ja klar, wir reden untereinander und natürlich auch sehr viel, was uns stört. Wir erleben sehr viel solche Gespräche, erleben sehr viel Ohnmacht. Sehr viele Patienten, die einfach nicht mehr können, die einfach auch nicht wissen, wie sie sich wehren können, die vielleicht auch gar nicht die Möglichkeit haben, sich da irgendwie auszudrücken. Das sind meistens dann auch die einzigen Gespräche, die da überhaupt stattfinden können, weil einfach auch die Angst besteht, sich an die Therapeuten zu wenden, die eigentlich sowas auffangen sollten, weil man eben die Erfahrung gemacht hat, dass einem das dann sehr negativ ausgelegt wird. Bis hin zu, oh Gott, der ist jetzt in der Krise drin, den müssen wir absondern, weil sonst eventuell ein Suizid passieren könnte. Und das geht dann wirklich in so Räume rein, die will man so nicht kennenlernen.
Und hast du die Möglichkeit, dich mit Gefangenen in anderen Anstalten auszutauschen?
Also prinzipiell haben wir natürlich die Möglichkeit, uns mit allen externen Menschen irgendwie auszutauschen. Also wir haben ja Briefkontakte, wir können telefonieren. Außer die Leute, die halt noch einer gerichtlichen Kontrolle unterliegen, da wird es ein bisschen schwierig. Ja, es gibt verschiedene Initiativen. Zum Beispiel gibt es die BUG, die ist deutschlandweit sehr bekannt. Die vermittelt Briefkontakte in Einrichtungen, sei es in Maßregelvollzuganstalten, in Knäste, in Heimen. Wir haben auch einen Austausch in der Patientenzeitung. Es gibt da schon Initiativen, dass diese Patientenzeitungen untereinander getauscht werden.
Das mit der Patientenzeitung klingt cool. Das heißt, die schreibt ihr selber und wer kann die lesen?
Hier im Haus, also ähnlich wie Knastzeitung, was man so kennt, da es hier einfach auch nur dieses Leben in dieser Anstalt gibt, wird aus dieser dann halt berichtet, sei es Ausflüge, Tagesausflüge in Lockerungen, die schön waren, in Museen, in Ausstellungen oder bei Wanderungen, sei es Therapien, die neu hier anfangen, die dann vorgestellt werden können, die Arbeitstherapien, auch ein paar Rätsel drin, die auch von einfach bis schwer gestaffelt sind, dass sie wirklich jeden ansprechen, eine kleine Witzeseite. Die Zeitung ist dann auch kostenlos für Patienten, also die wird an jeden Patienten hier drin verteilt. Ich weiß auch, dass manche Patienten die dann rausgeben oder rausschicken an die Angehörigen, um einfach sich mal ein Bild zu machen, wie es hier drin so aussieht. Ja, wir sind dann natürlich immer eingeschränkt, weil hier drin keine Fotos gemacht werden dürfen. Das heißt, wir müssen dann immer auf Alternativfotos oder Clipart zurückgreifen, was die Sache natürlich nicht ganz authentisch macht. Aber das ist leider ein Manko, was wir da drin haben.
Komm, wir lachen ganz einfach, auch wenn uns zum Heulen ist. Komm, wir lachen ganz einfach, weil vieles dann leicht ist. Wenn auf der Himmel diese Welt uns schon auf die Köpfe fällt. Komm, wir lachen ganz einfach, auch wenn uns zum Heulen ist.
Diese Zeitung wird auch mal rausgeschickt, um sich ein Bild zu machen. Also wenn ich mich an die letzten Sendungen erinnere und was du alles über die Verhältnisse erzählst, erscheint mir das doch eher, dass diese Patientenzeitung eine unglaubliche Schönfärberei betreibt. Also da könnt ihr doch gar nicht oder das schreiben, was da drin passiert. Und letztendlich ist das doch lebenslang ohne Urteil. Also es sind ja eigentlich ganz schreckliche Verhältnisse mitunter. Und dann gibt es eine Zeitung, wo über schöne Ausflüge geschrieben wird. Das erscheint mir dann doch ein bisschen widersinnig.
Also das ist leider der Nachteil an dieser Zeitung, die wird halt von der Einrichtung finanziert. Der Nachteil daran ist, es wird entsprechend auch zensiert. Sprich, bevor die gedruckt wird, geht die übers Direktorium. Und das Konzept ist erstmal so, dass halt dann, was ich eben beschrieben habe, dann da drin kommt und wirklich kritische Dinge, wie zum Beispiel auch in unzensierten Knastzeitungen wie den Lichtblick, zumindest früher mal abgelichtet wurden, sei es Beschlüsse, die klinikkritisch wurden oder Erfahrungsberichte, die vielleicht mit einzelnen Mitarbeitern oder gesamt mit diesem, nennen wir es mal Regime, sind, die werden da drin tatsächlich nicht veröffentlicht, weil es einfach dann nicht genehmigt wird, ja. Also es ist ja, wie du es gerade sagtest, eine Schönschreiberei, würde ich jetzt sagen, wir schreiben das, was schön erlebt wurde, das dürfen wir schreiben, das andere nicht. So, ja.
Okay, klingt jetzt ein bisschen halt so mit anderen Worten das gesagt, was ich auch gesagt habe.
Komm, wir lachen ganz einfach, auch wenn uns zum Heulen ist. Komm, wir lachen ganz einfach, weil vieles dann leicht ist.
Und zum Alter, kannst du denn gegenüber BetreuerInnen oder TherapeutInnen Kritik äußern? Oder hast du das Gefühl, du kannst das machen?
Schwer. Ich habe das Gefühl, die Personen, die bei uns so im unmittelbaren Umfeld die ganze Zeit sind, wie die Pflegekräfte, dass die zugänglich sind, dass man mit denen auch teilweise offen reden kann. Es gibt natürlich auch welche, da muss man eher aufpassen. Ja, natürlich liegt es auch ein bisschen daran, mit in welchem Verhältnis man zu diesen Mitarbeitern steht. Es gibt immer Leute, die man mag und die man nicht mag. Es ist einfach so. Manche sind ehrlich, also mit manchen kann ich ein gutes Gespräch führen. Zum Beispiel momentan gibt es tatsächlich PflegerInnen, die sich, wo dann teilweise auch mal eine Träne fließt, weil die einfach, auch von oben her ein Druck herrscht, wo die nicht mit können. Das könnte ich allerdings nicht mehr an anderen Stellen weitergeben, weil dann wüsste ich, dass A, diese Personen eine drauf bekommen, dass sie ehrlich zu uns sind, und B, habe ich auch schon erlebt, wenn ich sowas dann mal bei einem Psychologen angesprochen habe, dann wurde ich wieder pathologisiert, ich würde ja lügen. Und das macht die Sache dann nicht leicht. Also Kritik ist ja erstmal nicht erwünscht. Und wenn man die äußert, ist man halt der kranke, unentsichtige Patient.
Das ist jetzt eine sehr persönliche Frage, aber wie empfindest du dich denn selber dabei? Du redest von Pflegern, du redest von Patienten. Empfindest du dich selber als Patient in einer Einrichtung, wo Pfleger und Psychiater sich um dein Wohlergehen kümmern, oder empfindest du dich als Gefangenen?
Also ich hasse eigentlich dieses Wort Patient. Ich hasse auch das Wort Knacki oder sowas, aber ich würde es eher als Untergebrachter bevorzugen. Aber hier wird man, da es ja ein psychiatrisches Krankenhaus ist offiziell, wird man prinzipiell immer als Patient benannt. Neulich hat noch eine leitende Pflegeposition zu mir gesagt, jetzt, Sie sind ja immer noch nur Patient. Also sowas wertet schon immer ab, weil ich fühle mich natürlich nicht krank. Also es gibt mit Sicherheit Dinge, die ich an mir gerne ändern möchte, aber ich habe jetzt kein gebrochenes Bein oder sonst was. Ich habe eine Persönlichkeitsstörung, zumindest wird es so von der Klinik gesehen. Der letzte Gutachter sagt, sie liegt nicht vor. Wenn ich dann mit diesem Gutachten die Klinik konfrontiere, sagt mein Psychologe tatsächlich, dann wäre ich nicht krankheitseinsichtig. Also das sind Dinge, die mich zum Beispiel sehr verletzen, wenn man halt immer wieder nur auf gewisse Krankheiten oder auf Störungen oder halt als Patient oder darauf reduziert wird, ja. Und nicht wirklich nur als Mensch auch mal gesehen wird.
Was stört dich an dem Begriff Gefangener? Weil der Begriff Untergebrachter, das klingt extrem passiv, ohne. Also wenn ich irgendwas unterbringe, dann ist das mein Sofa.
Gut, da hast du auch wieder recht. Das klingt natürlich auch wie ein schönes Hotel. Vielleicht ist es auch tatsächlich über die Jahre eine Art Schönreden geworden. Also irgendwann gibt es Begriffe, die man einfach nicht mehr hören kann. Und es wertet immer so ein bisschen ab. Vielleicht, wie du es gerade sagtest, vielleicht ist es auch tatsächlich ein Selbstschönreden, einfach um sich dieser Situation nicht stellen zu müssen, dass man tatsächlich gefangen ist.
Ja, das kann ich mir nicht vorstellen, aber ich kann natürlich versuchen, mir Gedanken darüber zu machen, weil auch bei den letzten beiden Malen hast du von der Verzweiflung und der Ohnmacht einzelner Menschen geredet. Irgendwo müsst ihr euch dann ja auch gegenseitig auffangen, weil die Psychotherapeuten, die Psychiater, die da rumspringen, die tun das ja nicht. Also ihr müsst ja dann irgendwo auch miteinander euch da quasi aus den Tiefs, in die ihr reinrutscht, wieder rausholen, oder?
Genau. Also ich habe das Gefühl, dass wir mit Patienten tatsächlich ein größeres Vertrauen haben, ist ja logisch. Natürlich gibt es auch da wieder welche, die mit Vorsicht zu genießen sind. Also wir sind ja immerhin keine Krabbelgruppe, hier sind halt wirklich Straftäter drin. Da muss man halt auch aufpassen. Aber es gibt natürlich auch viele Freundschaftsbeziehungen, die sich hier aufbauen über die Jahre. wir können untereinander ja auch ehrlich sein. Sachen, die uns belasten, dann können wir das sagen, ohne dass wir wissen, es gleich wieder geht die Tür auf und sie müssen jetzt mal mitkommen oder sowas. Das tut dann schon gut. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, sich mit Angehörigen auszutauschen. Es ist nur immer schwer, diese wirklichen Gefühle nach draußen zu transportieren. Wie ist das wirklich, wenn hinter einem die Tür zugeht? Wie ist das, wenn man einfach angewiesen ist auf Briefe, auf Telefon, um die Kontakte zu pflegen, statt einfach gerade ein Smartphone zu öffnen? Das sind, glaube ich, echt Probleme, die man nur kennt, wenn man hier drin ist. Ja.
Willkommen in der Psychiatrie.
Findest du dich häufiger als irgendwie hilflos und ausgeliefert oder kennst du auch die Gefühle von Widerständigkeit und dass du rebellisch bist? Oder hat das überhaupt keinen Platz in deinem Alltag?
Doch, also ich bin eigentlich jemand, der leider auch zu viel versucht zu rebellieren gegen das System, beziehungsweise einfach auch gegen diese teilweise Unverschämtheiten, diese Vorwürfe, diese Stellungnahmen, wo Sachen drin stehen, die einfach nicht stimmen, also die ich noch nicht mal nur jetzt für mich selber entscheide, dass sie nicht stimmen, weil ich es irgendwie nicht verstehe oder so, gibt es natürlich auch, dass es Leute gibt, die sagen, da stehen Lügen drin, aber die halt wirklich von Fachleuten begutachtet werden, externe Leute, die da drauf gucken, wie Anwälte etc., die sagen, das ist so nicht richtig. Und das sind Sachen, da versuche ich mich dann zu wehren in Form, weiß ich, einer schriftlichen Beschwerde und so weiter. Und dann steht wirklich in der nächsten Stellungnahme, der Patient ist krank, der ist cholerisch, es liegt an seiner Persönlichkeitsstörung, dass er Beschwerden raushaut. Und das ist dann die Ohnmacht, die dadurch entsteht.
Sagte nur das Lebensmüde, reicht gerade mal für Essen und die Wohnungsmiete. Dann das Bankkonto blank schon zur Monatsmitte. Will nicht um Almosen bitten, will, dass sie da oben wissen, was die da oben für so ein bisschen mal lochen müssen. Als ob irgendwer vernünftig davon leben könnte. Nur noch 2 Jahre, dann ist 50 und er geht in Rente. Und wie soll er seinen Enkeln dann die Welt erklären? Hier ist alles so verquer, er versteht ja selbst nicht mehr. Viele hätten nichts, wenn weniger Geld vermehren. Und wenn wir so pleite wären, wo kämen dann die Milliarden her? Und er sagt Verzeihung, das ist seine Meinung. Es fehle nicht an Reichtum, mir geht's um Verteilung.
Jeden Tag!
Also zum Thema Ohnmacht und rebellisch würde ich gerne noch mal kurz auf einen Punkt zurückkommen, den du vorhin gesagt hast. Wenn quasi zu widerständig sich verhalten wird und dann unterstellt wird zum Beispiel, ja, jetzt wird durchgedreht oder es gibt Suizidgedanken, werdet ihr in einen Raum gepackt, den man lieber nicht sehen möchte.
Genau.
Im Strafhaft oder im Frauenknast in Willich ist das dann die Beobachtungszelle oder der Bunker. Da haben wir eine gewisse Vorstellung von gekriegt. Wie sieht das dann bei euch aus, dieser Raum? Also mich würde es schon interessieren.
Also das ist was Ähnliches. Die werden hier CIRS genannt. Das ist die Abkürzung von Kriseninterventionraum. Klingt sehr schön. Manche nennen ihn auch reizarmen Raum. Das finde ich noch bescheuerter, diesen Ausdruck. Letztendlich ist es ein gekachelter Raum, wo, wenn man Glück hat, eine Matratze drin liegt und in der Ecke ein Kloloch. Also letztendlich das, was auch im Gefängnis als sogenannter Bunker oder BGH oder wie diese Zellen heißen, sind natürlich auch kameraüberwacht. Ja, da gibt Würfel, die sind so etwa 70, 80 Zentimeter hoch und breit. Die sind aus Gummi bzw. Schaumstoff, dass man halt da dran essen kann oder darauf sitzen kann. Das sind halt diese Rückzugsräume. Und da liegt man dann unter Umständen auf Gutdünken des jeweiligen Arztes drin, bis er meint, dass diese Krise überwältigt wird, ja.
Was heißt das? Wie lange kann sich das hinziehen?
Na, das Kürzeste, was ich bei Patienten schon erlebt habe, waren 2-3 Stunden. Das Längste sind mehrere Monate bis teilweise Jahre. Also es gibt Patienten, die sind, muss allerdings auch sagen, das sind dann natürlich schwerste Krankheitsbilder, die sind da wirklich regelmäßig bzw. durchgehend drin. Ja.
In der Annahme, dass das da drin besser wird?
Ich glaube, da geht es nicht um die Besserung, als einfach um die Sicherung, um die Fremdgefährdung auszuschließen.
Ja.
Also ich glaube, das müsste jedem klar sein, dass man, wenn man einfach in so einen Raum reingesperrt wird, dass das mit Sicherheit nicht besser wird. In ganz schweren Maßnahmen, da wird man auf dem Bett festgeschnallt. In nochmal schwereren Fällen kriegt man dann eine sogenannte Betonspritze, also eine Beruhigungsspritze. Aber soviel ich weiß, muss das auch vom Gericht irgendwie fest irgendwie veranschlagt werden. Da hat sich irgendwas geregelt.
Willkommen in der Psychiatrie.
Ich stelle mir vor, dass allein das Wissen, dass es diesen Raum gibt oder dass solche Zwangsmaßnahmen angewendet werden können, dass allein das von kritischen Äußerungen abhält, dass da so eine Art Selbstzensur ganz von alleine stattfindet.
Das ist natürlich auch ein Grund, generell diese Angst, dass man da reinkommt, aber auch so die Angst vor diesen Maßnahmen. Also anders wie im Strafvollzugsgesetz gibt es die Maßregelvollzug offiziell nicht. Also es soll keine Strafe sein, zum Beispiel, weiß ich, Fernsehentzug oder Taschengeldsperre, sowas gibt es ja im Knast, das gibt es hier offiziell nicht. Oder wenn man dann auch seine Lockerungen verliert, dann wird das einfach als therapeutische Maßnahme geschimpft und dann ist das halt wieder in Ordnung. Letztendlich ist es aber trotzdem eine Art Sanktion, die auch teilweise sehr einschneidend ist. Also selbst wenn ich für eine Beleidigung über Nacht oder über ein Wochenende in eine sogenannte Kia gehen muss, dann ist das ja schon ziemlich krass. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass draußen jemand weggesperrt wird, weil er einmal das Wort Arschloch benutzt. Was natürlich falsch ist, um Gottes Willen. Ne? Beleidigungen sind immer falsch, aber eine Verbesserung tritt nach so einem Aufenthalt in der Kirche mit Sicherheit nicht auf, außer die Angst, die dadurch entsteht.
Everybody's been there, everybody's been stared down by the enemy. Falling for the fear and dance of disappearing. Bow down to the mighty. Don't run. Stop holding your tongue. Maybe there's a way out of the cage where you live. Maybe one of these days you can let the light in. Show me how big your brave is. Say what you want to say and let the words fall out. Honestly, I want to see you be brave. What you want to say.
Zu dem Paragraphen habe ich nochmal eine Frage, weil es gab ja mal einige Protestaktionen außerhalb von den Knastmauern, die sich auch gerade gegen diesen Paragraphen 63 gewendet haben, also wo es dann Demos gab und Kundgebungen dazu. Und jetzt mal gesetzt den Fall, es würde sowas an der Forensik vorbeiziehen und ihr würdet quasi eine Kundgebung hören und würdet darauf antworten, indem ihr rausruft oder euch an die Zäune stellt. Das wäre dann direkt sanktionsfähig wahrscheinlich, oder?
Also ich bin ganz begeistert, dass es diese Bewegungen gibt. Das ist super wichtig. Natürlich muss mit Menschen, die irgendwie gefährdet sind, irgendwas passieren. Allerdings halte ich den 63er tatsächlich für mit dem Grundgesetz nicht vereinbar, weil einfach Leute willkürlich ohne festes Ende, wohlgemerkt, festsetzt. Ne? Und teilweise wirklich über mehrere Jahrzehnte bis hin zum Tod. Das ist einfach nicht hinnehmbar. Ich würde allerdings sagen, dass wenn die hier wirklich vor der Tür Terz machen würden und Patienten das bejubeln, dass da sofort ein Großaufstand hier gemacht wird, der mit Sicherheit nicht zugunsten der Patienten gehandelt wird.
Willkommen in der Psychiatrie.
Wenn ich dich richtig verstehe, ist das meiste, was da passiert, nicht zugunsten der Gefangenen, sage ich mal.
Genau. Also aus meiner Sicht, es geht ja eigentlich darum, uns nicht zu bestrafen. Natürlich haben wir Straftaten gemacht, sonst wären wir ja nicht inhaftiert worden. Der eigentliche Sinn des Maßregelvollzugs ist ja, den Patienten oder die Untergebrachten so weit zu heilen, dass sie keine Straftat mehr begehen würden. Wenn das nicht mit adäquaten Therapien passiert, sondern mit Angstzuständen, mit Entwöhnungen, einfach mit dem Wegschließen von Leuten, ohne dass sie wieder irgendwie integriert werden können, dann ist das meines Erachtens der falsche Weg.
Willkommen in der Psychiatrie.
Kannst du dir denn irgendeine Form von kollektivem oder gemeinschaftlichem Widerstand vorstellen, um zum Beispiel genau dem vorzubeugen, dass Leute als individuell und krankhaft bezeichnet und deswegen jede Kritik zurückgewiesen werden kann?
Prinzipiell ja, ich denke nur, dass das, wenn das Patienten oder die Untergebrachten, die ja nun mal psychisch krank gelten, selber machen, geht das eventuell nach hinten los. Also jeder kennt vielleicht den Film Einer Flug übers Kuckucksnest, da gab es ja auch so eine kleine Revolte und ging dann auch nicht gut aus. So ähnlich könnte ich mir das hier vorstellen. Viel wichtiger fände ich, wenn es neutrale Personen machen, die von draußen kommen, die sich mit dem Thema beschäftigen, die sich mit den Menschen beschäftigen, mit den Therapiearten. Ja, die Demos, die von draußen kommen, von Angehörigen, von Freunden, von Juristen vielleicht, von Parteien, von der Politik, die natürlich auch die Menschen sind, die es letztendlich umsetzen müssten. Das, denke ich, wäre vielversprechender, wenn also die Allgemeinheit da mal ein bisschen mehr drauf guckt, sensibler auch mit dem Thema Maßregelvollzug umgeht. Natürlich sind wir Verrufene in der Außenwelt, aber wir dürfen nicht vergessen werden. Also es ist natürlich immer leicht, Leute wegzuschließen, zu bestrafen oder wie früher umzubringen, aber damit ist das Kernproblem nicht gelöst. Ich denke, die Resozialisierung muss an erster Stelle stehen und die muss halt auch erfolgen und die Chancen dazu auch gegeben werden.
Das war doch schön Schlusswort.
Dankeschön.
Dann bedanken wir uns bei dir, Ludwig, für das Gespräch und für die zwei Sendungen vorher.
Gerne, dann bedanke ich mich bei euch, dass ihr ein offenes Ohr hattet. Ich hoffe, dass die Zuhörer was mitnehmen konnten, beziehungsweise dass das ganze Thema mal ein bisschen sensibler in die Köpfe gegangen ist. Und ich wünsche allen noch einen schönen Abend. Dankeschön.
Ja, das hoffen wir auch. Vielen Dank.
Und wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zuhören. Und wenn ihr uns erreichen wollt, dann könnt ihr das einmal unter der E-Mail-Adresse radiovonunge@netcologne.de oder uns Solidarity1803 unter der E-Mail-Adresse solidarity1803@riseup.net.
Turned away.